Ich lese uns als Predigttext Verse aus Lukas 9. Aus diesem Textabschnitt, den ich jetzt lese, ist auch der Wochenspruch entnommen worden, den wir am Anfang des Gottesdienstes schon gehört haben. Lukas 9, Vers 57 bis 62. Unterwegs sagte jemand zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Einen anderen forderte Jesus auf: Folge mir. Aber der sagte: Herr, erlaube mir, zuerst noch einmal nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Aber Jesus antwortete: Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh los und verkünde das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte zu Jesus: Ich will dir folgen, Herr. Doch erlaube mir, zuerst von meiner Familie Abschied zu nehmen. Aber Jesus antwortete: Wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Eben haben wir gerade noch gesungen: Von deinen Worten können wir leben. Können wir von diesen Worten leben? Oder sind sie nicht eigentlich viel zu schwer, zu hart, zu ausschließlich? Sollten wir es mit dem christlichen Glauben vielleicht doch lieber lassen? Ist das zu anstrengend, zu schwer? Da kommen Menschen verständlicherweise ins Fragen: Was ist es eigentlich mit der Nachfolge? Was hat es mit der Nachfolge auf sich? Dieser kurze Textabschnitt, diese drei kurzen Begegnungen, die ich gelesen habe, wären gut dazu geeignet, uns völlig zu entmutigen. Das geht doch so nicht. Das kann ich nicht. Das geht doch gegen meine Natur, gegen das menschliche Leben, gegen so vieles, was mir sonst wichtig ist und selbstverständlich. Nicht wissen, wo ich die Nacht verbringen soll. Aus familiären Beziehungen herausgerissen werden, das klingt alles viel zu fordernd. Und wer wollte solche Einwände einfach so zurückweisen? Viele Menschen, vielleicht nicht mehr ganz so viele wie früher, haben ein solches Bild vom christlichen Glauben. Und da passt dieser Text genau in diese Schublade. Wer Christ sein will, als Christ leben will, der muss vor allem verzichten. Der darf nicht mehr tun, was Spaß macht. Muss religiöse Regeln erfüllen und wird am Ende bestraft, wenn er sich nicht an das hält, was von Gott her gesagt ist. Solche Strukturen finden sich in ganz vielen religiösen Gruppen, nicht nur im Bereich christlicher Kirchen. Die Frage zu beantworten: Was soll ich eigentlich tun? Und dann zu hoffen, dass ich mich richtig verhalte und nicht am Ende Angst davor haben zu müssen, dass mir irgendetwas geschieht, weil ich mich nicht richtig verhalten habe. Wie halten wir es damit in unserem Glauben? In der Nachfolge geht es sicher nicht darum, Jesus zu kopieren, seine Worte und sein Tun eins zu eins zu übernehmen. Es geht vielmehr darum, zu kapieren, was und warum er sagt oder tut und was das dann für mich, für uns bedeutet. Das macht es zunächst nicht leichter, diesen Text zu verstehen, aber gerade deshalb lohnt es sich, ihn genauer anzusehen. Welche Impulse gibt uns dieser kurze Text, diese drei Begebenheiten, welche Impulse geben sie uns im Hinblick auf unser Leben als Christ? Was sagen diese drei kurzen Begebenheiten aus über das Wesen der Nachfolge? Ein erstes: Jesus nachfolgen in die Unruhe. Ich lese nochmal die Verse 57 und 58. Unterwegs sagte jemand zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Da ist zuerst einer, der Jesus bedingungslos nachfolgen will. Er scheint schon etwas verstanden zu haben davon, dass der Weg mit Jesus nur unter seiner Führung gelingen kann. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Super, solche Leute brauche ich, hätte Jesus sagen können. Genauso Leute, wie du einer bist. Jemand, der mir folgen will. Dich kann ich gut gebrauchen. Aber Jesus weist in eine andere Richtung. Zunächst, Jesus hatte es vorher selbst erlebt, dass er nicht aufgenommen wird, dass Menschen ihn abweisen. Auf dem Weg nach Jerusalem wollte er in einem Dorf der Samariter einkehren, aber es wurde ihm verwehrt. Er wurde nicht hineingelassen. Mehr noch, schon der Beginn seines Lebens war davon bestimmt, dass es keinen Raum in der Herberge gab. Schon als Kind wusste er sozusagen nicht, wohin er sich legen sollte. Diese Erfahrungen, die Jesus gemacht hat, werden seine Jünger auch machen. Sie werden es erleben, dass sie unbehaust sind. Sie werden nicht gewollt sein. Das heißt, wer Jesus nachfolgen will, wird möglicherweise erleben müssen, dass der wohlgeordnete Alltag einer großen Unruhe weicht. Wer etwas von Christen in anderen Ländern weiß und Nachrichten verfolgt, hat vielleicht eine Ahnung davon, was das bedeuten kann. Unsicherheit, Benachteiligung, Bedrohung, Verhaftung, Tod. Hier in Deutschland sind wir davon ja ganz weit weg, werden manche sagen. Soll ich mich denn selbst in eine solche Unruhe versetzen? Nein, das sicher nicht. Aber ein sorgenfreies Leben ist Christen nicht versprochen. Vielleicht ist die Selbstverständlichkeit, in der Christen in Deutschland hier bei uns ihren Glauben leben können, einfach nur eine begrenzte Zugabe Gottes und mehr nicht. Es geht hier nicht um ein selbst herbeigeführtes Martyrium. Hier geht es um etwas anderes. Nachfolge, Christsein, hat es immer auch mit Freiheit zu tun. Genauso wie Jesus seinen Weg in Freiheit geht, können wir das auch tun, als solche, die ihm nachfolgen. In dieser Freiheit, ihm nachzufolgen, beinhaltet dann das, was Paulus an die Gemeinde in Philippi schreibt. Er schreibt dort: Ich kenne den Mangel, ich kenne auch den Überfluss. Alles und jedes ist mir vertraut, das Sattsein wie der Hunger, der Überfluss wie die Not. Ich bin allem gewachsen durch den, der mich stark macht, Christus. Es geht also darum, das Leichte und das Schwere, das Zuhause sein zu dürfen und das Unbehaustsein, das Schöne und das Unverständliche, aus seiner Hand, aus Gottes Hand zu nehmen. Natürlich sind Menschen geneigt, sich die bequemere Variante auszuwählen. Christen sind nicht frei davon, ich auch nicht. Vielleicht ist es in der Nachfolge deshalb auch nötig, manchmal hart gegen sich selbst zu sein. Vielleicht Strapazen auf sich zu nehmen oder Menschen zu dienen und es sich damit schwer zu machen. Das kann je nach Lebensphase und Lebensform unterschiedlich sein. Für die einen vielleicht der Weg in ein Ehrenamt, für andere finanzielle Opfer, für wieder andere diakonische Hilfe, der Entschluss zu regelmäßiger Fürbitte, ein offenes Haus, was auch immer. Jesus nachzufolgen heißt also, unruhig zu bleiben oder vielleicht auch unruhig zu werden. Dazu brauchen wir einander, damit wir es uns nicht zu bequem machen. Ein zweites, Jesus nachfolgen in das Leben. Die Verse 59 und 60. Einen anderen forderte Jesus auf, heißt es, folge mir. Aber der sagte, Herr, erlaube mir, zuerst noch einmal nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Aber Jesus antwortete, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh los und verkünde das Reich Gottes. Diese zweite kurze Begebenheit fängt eigentlich ganz gut an. Jesus ruft einen Menschen, folge mir. Im Gegensatz zur ersten Begegnung könnte man meinen, dass dieses doch der richtige Weg sei. Nicht jemand bietet sich selber an und rennt Jesus hinterher, sondern Jesus beruft einen Menschen, folge mir. So fangen doch ganz viele Jüngerberufungen an. Hier läuft doch eigentlich alles richtig. Allerdings, wenn der Gerufene nicht vorher noch seinen Vater hätte beerdigen wollen. Bestattungen wurden damals, zur Zeit Jesu, hoch bewertet und das werden sie letztlich immer noch. Sie waren eine wichtige rituelle Handlung und eines der Werke der Barmherzigkeit. Man könnte also sagen, dieser Mann, den Jesus ruft, folge mir nach, dem geht es doch einfach nur um die Pflicht der Pietät, das zu tun, was jetzt geboten ist, den Vater beerdigen. Das ist ein Zug der Menschlichkeit. Das ist doch nichts Verwerfliches. Lass die Toten ihre Toten begraben. Das ist ein Wort von Jesus gegen die heilige Ordnung und gegen den frommen Brauch. Jesus, so könnte man sagen, diffamiert damit die, die ein Liebeswerk tun wollen, als Tote. Was denkt er sich eigentlich dabei? Führen wir uns vor Augen, dass der Mann, um den es geht, gerade seinen Vater verloren hat, dann wirken die Worte von Jesus nicht nur taktlos, sondern geradezu unmenschlich, zynisch. Das, was Jesus wichtig ist, bringt er hier in provozierender Schärfe und Übertreibung zum Ausdruck. Daraus darf aber kein Maßstab für jede Form christlichen Handelns gemacht werden. Aber es braucht diese Schärfe auch an dieser Stelle, damit das Wesentliche deutlich wird. Worum geht es? Was ist das Wesentliche? An verschiedenen Stellen der Evangelien ist zu sehen, dass Jesus den Begräbnisbräuchen seiner Zeit mit einem gewissen Abstand gegenübertritt. Es würde sich lohnen, sich das einmal anzugucken, durch die Evangelien zu gehen und zu gucken, wo hat es Jesus eigentlich mit Begräbnisriten zu tun und was passiert da? Er steht diesem Begräbnisriten mit einem gewissen Abstand gegenüber. Er hat etwas scheinbar gegen den lauten Lärm der Klageweiber, Weiber und der Flötenspieler. Warum? Vielleicht, weil Begräbnisbräuche viel zu oft ein Zeremoniell der Hoffnungslosigkeit sind. Eine Kapitulation vor der Unabänderlichkeit des Todes. Wer aber der Macht des Todes und der Verwesung so viel Raum gibt, dokumentiert damit, dass er nicht auf das Reich Gottes wartet und nicht an Gottes todüberwindende Macht glaubt. Nicht, dass Menschen begraben werden und dass es dafür einen Ritus gibt, beanstandet Jesus, sondern wie es getan wird. Insofern lässt sich das sein Wort vielleicht auch so übersetzen: Ihr könnt nicht Gott dienen und euch gleichzeitig an die Hoffnungslosigkeit dieser Welt verlieren. Das passt nicht zusammen. Einem Menschen, der auf der Schwelle zur Nachfolge steht und gleichzeitig einen von Leid überschatteten Tag erlebt, muss das vielleicht ganz deutlich gesagt werden. Das Evangelium ist eine gute Nachricht des Lebens. Es ist nicht nur für die ruhigen und unproblematischen Zeiten des Lebens da. Es entfaltet seine ganze Kraft gerade da, wo es mit den bedrückenden Realitäten und sogar dem Tod in einen heftigen, aber heilsamen Konflikt gerät. Deshalb passt das Evangelium vom Leben in jede Lebensphase und jede Lebensform, denn es gibt überall bedrückende Realitäten, die es Menschen schwer machen. Gerade dort hinein gehört das Wort Gottes, in das Krankenhaus und das Hospiz, in die Lernfabrik Schule, in den Kindergarten, in das Unternehmen mit der übergroßen Konkurrenz, in die zerstrittene Nachbarschaft, in die Einsamkeit eines alt gewordenen Menschen, in das vom Krieg gezeichnete Land. Überall da hinein gehört die gute Botschaft vom Leben, von Gott selbst. Jesus nachzufolgen heißt also, sich nach dem Leben auszustrecken, das von ihm kommt. Dazu brauchen wir einander, damit wir der manchmal tödlichen Realität ins Gesicht lachen können, weil Jesus selbst das Leben ist. Und ein drittes, Jesus nachfolgen in die Zukunft. Vers 61 und 62. Wieder ein anderer sagte zu Jesus, ich will dir folgen, Herr, doch erlaube mir zuerst von meiner Familie Abschied zu nehmen. Aber Jesus antwortete, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Diese dritte Szene kommt uns, unserem Leben, uns vielleicht noch näher als die anderen beiden. Hier will jemand Abschied nehmen, einfach Abschied nehmen, auf Wiedersehen sagen, weil er ahnt, dass der Weg mit Jesus vielleicht Familien- und Freundschaftsbeziehungen zerreißen könnte. Auch das darf nicht zum Gesetz erhoben werden, ganz so einfach geht es nicht. Aber christliches Leben vollzieht sich eben nicht automatisch in den gängigen, normalen, zivilen Ordnungen. Vielleicht ist es zu kurz gegriffen, wenn wir diese Szene ausschließlich auf familiäre Bindungen beziehen. Dieser Lebensbereich, den Jesus hier anspricht, bildet vielleicht einfach nur das Material, an dem er etwas Grundsätzlicheres deutlich machen möchte. Es geht ihm um die Blickrichtung. Wer sich an Jesus hängt, wer ihm nachfolgt, wird immer etwas zurücklassen. Das kann sehr verschieden aussehen. Und es wäre ganz interessant zu hören, wie das bei Menschen aus unserer Runde ausgesehen hat oder aussieht, Jesus nachzufolgen. Was haben Menschen aus unseren Reihen vielleicht einfach zurücklassen müssen? Vielleicht löst sich der eine tatsächlich aus engen Familienzusammenhängen, weil es dem Glauben nicht gut tut. Vielleicht löst sich jemand anderes von einem liebgewordenen Beruf, von Plänen oder Erfolgsaussichten. Der Schritt zu Jesus hin bedeutet immer also auch Bruch. Es kann gut sein, dass auch etwas abbricht. Jesus bleibt allerdings nicht bei den Brücken, die jemand abbricht. Ihm ist das wichtiger, was vorne liegt. Wer ihm nachfolgt, ist geradezu magnetisch angezogen von dem, was er vor sich hat. Nochmal Paulus an die Gemeinde in Philippi. Paulus schreibt, ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. So ist das. Zu Gott hin kann sich jeder ausstrecken, egal wie die augenblickliche Lebenssituation aussieht. Sich zu Gott hin ausstrecken, Jesus nachfolgen in die Zukunft. Ich habe mich nochmal erinnert an die letzten Tage von Rolf Krüger. Vor kurzem war sein erster Todestag. Als er schon wusste, dass er sterben würde, sagte er, freudestrahlend, so wie es seine Art ist, ich bin so gottverliebt. Das ist das. Jesus nachfolgen in die Zukunft, selbst angesichts des Todes. Ich bin so gottverliebt. Was kann mir eigentlich noch Schlimmes passieren? Jesus nachzufolgen heißt, von den Zwängen der Vergangenheit loszukommen und den Blick auf Gottes Zukunft zu richten, gottverliebt zu sein. Dazu brauchen wir einander, damit wir uns gegenseitig an Gottes große Zukunft erinnern. Wenn wir einen Strich drunter machen, unter diese drei kurzen Begebenheiten, was steht da? Vielleicht Folgendes, weder die Bequemlichkeit im Hier und Jetzt, noch das Festhalten an scheinbar Wichtigem oder das Fixiertsein auf die Vergangenheit passen zu einem Leben mit Jesus. Ihm nachzufolgen bringt jeden, der das tut, auf den Weg einer großen Freiheit, aber auch einer großen Verantwortung. Weil Jesus selbst diesen Weg bereits gegangen ist, sind die Fußspuren schon da. Amen.